Die Radio Wissen. 100.
Papa ist halt Papa, ne? Papa ist da, oder? Papa ist auf der Arbeit. Papa haut einen raus, wenn man mal so richtig Mist gebaut hat. Papa ist für einen da. Papa wäscht das Auto, liest die Zeitung. Papa ist stolz, liebevoll, vielleicht auch streng und fordernd. Vielleicht lustig, auf jeden Fall der Beste. Papa halt. Die Frage, wer ist Papa eigentlich, die stellt man sich als Kind nicht, wenn alles gut läuft. Bei unserem Autor Nail al-Saidi war das auch erst so. Der hatte seine ganze Jugend lang eben seinen Papa. Doch vor einiger Zeit schaute er genauer hin und sah mehr.
Vor 7 Jahren habe ich einen neuen Vater kennengelernt. Ich nenne ihn Abui. Das ist arabisch und heißt mein Vater. Bis ich ihn endlich gefunden hatte, waren Jahrzehnte vergangen. Meine Kindheit, meine Jugend, mein Studium. Abui war eigentlich immer da. Er lebte mit mir in einem Haus, aber ich konnte ihn nicht sehen. Entweder weil ich blind war oder weil er sich perfekt getarnt hatte. Dass Abui mein Vater ist, das hatte ich nicht gewusst. Überhaupt hatte ich gar keine Ahnung davon, dass es Abui gibt. Wahrscheinlich, weil ich seinen Namen noch nicht kannte. Ich kannte nur einen Mann, den ich Papa nannte. Papa war wie die Väter meiner Klassenkameraden. Er sprach Deutsch, ging frühmorgens ins Büro und samstags zum Arbeiten in den Garten. Aber ein bisschen anders fand ich als Kind meinen Papa schon. Schwarzes Haar, breite Nase, eine andere Melodie in der Stimme. Zu jedem Mittagessen wollte er Reis haben. Den Tee, den goss er aus 1 Meter Höhe in die Tassen. Über Politik redete er in der Öffentlichkeit nur ganz leise, wenn überhaupt. Kinderlieder konnte er gar nicht singen. Dafür aber extrem laut mit den Fingern schnipsen. Das hat immer tierisch Krach gemacht. Damit konnte er sogar Tauben verscheuchen. Mit Papa bin ich aufgewachsen. Wir haben im Garten Fußball gespielt, sind an der Ruhr spazieren gegangen und meiner Schwester und mir hat er gerne aus Märchenbüchern vorgelesen und dann alles auf Kassette aufgenommen.
Heute ist der 5. März 1979. Hassan al-Saidi liest Kindermärchen vor.
Ich komme mal das vorne, das große.
Das ist hier schön, ja?
Ja.
Gut. Dornröschen. Ihr müsst still sein, wenn ich vorlese, ja? Ganz schön still. Wie groß war das Glück der Königin?
Die Vater hat keine Frau.
Ja, wenn der Papa vorliest, dann musst du still sein, Nail, ja?
Das.
Ja, gleich lesen wir hier. Jetzt ganz still, ja?
Ich heiße Nail. Mein Name ist arabisch und ich weiß von nichts. So habe ich ungefähr 30 Jahre lang geantwortet, wenn mich jemand gefragt hat, wo mein Name eigentlich herkommt und was er bedeutet. Das Einzige, was ich wusste, mein Vater kommt aus einem fernen Land, dem Irak. Mehr konnte ich dazu nicht sagen. Ich bin im Ruhrgebiet geboren und in einer kleinen Stadt aufgewachsen, zusammen mit meiner deutschen Mutter, meiner Schwester und Papa. Wir waren noch nie im Irak. Auch Papa war nie wieder in seiner Heimat. Mittlerweile seit 51 Jahren nicht mehr. Eine verdammt lange Zeit.
Das ganze Schloss schlief 100 Jahre und niemand konnte durch die dichte Dornhecke dringen, die gewachsen war.
Irgendwann in der Vergangenheit ist aus meinem irakischen Vater der deutsche Papa geworden. Ich erinnere mich nur noch vage. Früher riefen uns regelmäßig Verwandte aus dem Irak an. Am Telefon sprach mein Vater dann plötzlich mit kratziger Stimme und fremden Lauten. Von den Gesprächen habe ich nichts verstanden. Nur, dass es lustig gewesen sein muss. Mein Vater lachte laut in die Muschel rein und ich konnte hören, dass die Freude auf der anderen Seite genauso groß war. Aber die Anrufe wurden seltener und das Arabische verschwand komplett. Die Erinnerung an die Sippe, die Freunde, die Traditionen, alles wurde von einer Dornenhecke überwuchert. Und der Dünger dazu kam aus dem Irak selber. Putsch der Baath-Partei, Diktatur, Saddam Hussein, ein Golfkrieg nach dem nächsten. Ein Happy End gab's nur in Papas Märchenstunde.
Da schlug Dornröschen die Augen auf und mit ihm erwachte das ganze Schloss. Der Prinz aber wurde Dornröschens Gemahl und sie lebte glücklich immer da.
Eigentlich hätte mein Vater nach dem Studium zurück in die Heimat gehen sollen. Aber er blieb in Deutschland, weil er sich ins Land und in meine Mutter verliebt hatte. Anfang der 70er Jahre haben die beiden im Ruhrgebiet geheiratet. Dort leben sie immer noch, in einem Reihenhaus. Nur wenig erinnert dort an die Herkunft meines Vaters. Höchstens die Ölbilder im Wohnzimmer, Schilflandschaften aus dem Zweistromland. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, meinen Vater nach seinen Erinnerungen zu fragen und alles aufzunehmen. 2008 war das. Eine der ersten Fragen drehte sich um meine Kindheit. Warum hat Papa uns Kindern eigentlich kein Arabisch beigebracht? Die Frage, oder besser der Vorwurf, traf auf eine alte Wunde. Schnell zankten wir uns, genauso wie früher.
Du hast kein Interesse gezeigt.
Papa, wie soll ich denn als einjähriges Kind, als zweijähriges Kind, als dreijähriges Kind, wie soll ich denn da verstehen, dass du aus dem Irak kommst, dass du aus einem arabischen Land kommst? Das habe ich doch gar nicht verstanden als kleines Kind.
Ich rede also von der Zeit, als du, sagen wir, 12 bis 15 warst. Ja? Da habe ich gehofft, dass du mal fragst, Papa, erzähl mal von deiner Vergangenheit, von deiner alten Familie, vom Irak, von Kultur und so weiter. Ja? Da gab es auch Spannung ein bisschen in dieser Zeit.
Da gab es große Spannung. Ich kann dir mal sagen, als ich 12 war, weißt du, wie ich mich da gesehen habe? Ich habe mich nicht da gesehen als Sohn eines Irakers. Ich habe mich da als Deutschen gesehen, der einen komischen Namen hat, der irgendwie arabisch ist. Aber ich habe nicht verstanden, was das bedeutet.
Ja, ich wiederhole das gerne. Alles war vergangen und war nicht korrekt. Kann ich jetzt nicht verkitten. Ja? Und jetzt fangen wir an. Alles, was du erfahren willst, bekommst du korrekte Antwort von mir und ausführliche Informationen.
So wie der Einstieg ins Interview verlief ungefähr mein ganzes Leben mit Papa. Ich habe die arabische Art meines Vaters nicht verstanden und er nicht meinen Wunsch, so deutsch zu sein, wie meine Freunde es waren. Wir haben uns eigentlich nur gegenseitig vorgeworfen, dass der eine den anderen nicht verstehen will. Mittlerweile weiß ich, dass wir uns nicht richtig verstehen konnten, weil uns etwas Wichtiges, etwas Verbindendes gefehlt hat. Und das hatten wir damals einfach noch nicht begriffen. Aber seitdem ich Abui kenne, ist das anders. Und wie ich ihn entdeckt habe, wie er aus einem langen Schlaf erwacht ist, das werde ich euch nun erzählen. Das hier ist jetzt meine Märchenstunde. Und ich verspreche euch, auch sie hat ein Happy End. Es war einmal ein junger Mann, der lebte weit weg von hier in einem Land, das zwischen zwei großen Flüssen liegt. Man nennt es Zweistromland. In den Dattelhainen kletterte er gerne auf die Palmen und naschte von den Früchten. Er sagte immer, dort ist das Gold der Sonne gespeichert. Das Land trägt heute den Namen Irak und der junge Mann war ein Sohn dieses Landes.
Ich heiße Abdul Hassan al-Saidi. Normalerweise, mein Name besteht aus mehreren Namen. Genau gesagt, Abdul Hassan Tanush, Jasim, Mohammed, Ahmed, Hamad al-Saidi. Das sind die Zusammensetzung der Vornamen, Vater, Großvater, Urgroßvater etc.
Und das ist so üblich im Irak?
Bei bekannten Familien, die das schon seit Hunderten von Jahren verfolgen oder sowas. Man legt Wert darauf, dass sowas aufgezeichnet wird.
Kaum fängt mein Vater an, vom Irak zu erzählen, wird er tief traurig. Er erinnert sich an den frühen Tod des Vaters. Da war er 4 Jahre alt. Er will es nicht mehr weiterreden, will das Interview abbrechen. Ich lege meinen Arm über seine Schulter. Langsam redet er weiter.
Es ist eine sehr, sehr traurige Zeit. Wenn ich von meiner alten Heimat spreche, von meiner Familie spreche, das ist ein ungefähr 10 Meter Wand zu überwinden für mich. Ja? Aber ich mache das jetzt gerne mit dir, damit du meine Erinnerung richtig hier aufnimmst und alles mitziehst, was dein Vater in 20 Jahren im Iran gemacht hat. Ja?
Wir gehen auf den Dachboden seines Reihenhauses. In einer alten Holzkiste hütet er die Erinnerungen an seine Heimat.
So. Das könnten wir gut gebrauchen. Ne? Das ist ja ein Bokal, ja? Wo ich in Bagdad von 20 Gymnasien war ich Erster in 3 Disziplinen. 100 Meter Weitsprung und Dreisprung, 3 Jahre hintereinander.
Ein guter und fleißiger Schüler war er, erzählt mein Vater. So gut, dass man ihm die Chance gab, fernab der Heimat zu studieren. Mit 20 Jahren verließ er den Irak. In ein paar Jahren sollte er wieder zurückkehren, nach dem Maschinenbaustudium. Aber alles kam anders.
Ich suche Ausschnitt von einer Zeitung aus Rheinland, wo es stand, Hassan hat zum ersten Mal Schnee in seinem Leben gesehen. Er dachte, Zucker sei vom Himmel gefallen.
Araber, die in Deutschland studieren, das war vor 50 Jahren exotisch und der Presse einen langen Artikel wert. Die Ausländer hießen damals noch Gastarbeiter und bei uns im Ruhrgebiet haben die meisten in der Industrie malocht und in den Bergwerken. Mein Vater aber gehörte zu einer kleinen privilegierten Minderheit unter den Ausländern. mich überrascht, wie oft er früher von Zeitungen interviewt wurde. Aber klar, mein Vater war ja auch ein Vorzeigeausländer, perfekt integriert in Beruf, Familie, Gesellschaft.
Das ist ein Artikel schon wieder hier von mir, von 1974, ja?
Interessanter Satz. Anpassungsschwierigkeiten gab es für ihn nur in den ersten Jahren. Das Essen und die unbeständige Witterung trugen hierzu wesentlich bei, hält Hassan al-Saidi Rückschau auf seinen Start in Deutschland.
Ein Jahr später wurde mein Vater dann offiziell Deutscher.
Das war 1975. Und für mich war das ein Augenblick, was ich nie in meinem Leben vergesse. Ja? Ich war vorher Iraker und auf einmal musste ich meinen Pass abgeben. Das war für mich unerträglich. Ja? Ich könnte das so einfach so übertreiben wie ein Messer ins Herzen. Ja? Andererseits war ich froh. Meine Tochter wurde geboren, die war schon vorher deutsch, weil die Mutter deutsch ist. Ja? Und 2 Jahre nach Nadjas Geburt, dann durfte ich Deutscher werden.
Wir stoßen in der Erinnerungskiste auf alte Briefe, die auch ich beinahe vergessen hatte. Luftpost aus dem Irak. Ich war als Kind immer ganz fasziniert von den blauen Umschlägen und den Motiven auf den Briefmarken. Goldene Moscheedächer, seltsame Schnörkelschrift und immer wieder der Kopf von einem Schnauzbartträger. Na klar, das war Saddam Hussein. Mein Vater schenkte mir die Marken, aber die Briefe und deren Inhalt behielt er für sich. Zum ersten Mal liest er mir jetzt aus einem der Briefe vor.
Ein Beispiel, hier ist das von meinem Neffen, dem zweiten, zweitältesten Sohn von meiner ältesten Schwester. Und das ist arabisch oben, 10.10.83. Ja? Khali al-Aziz, mein lieber Onkel, bitte akid bi'annaka la ta'raf surati wa innani lam araka faqat bil suwar. Du kennst mich nicht, weil ich ganz, ganz klein war und ich kenne dich nur von den Bildern.
Ich lerne Verwandte kennen, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Thair heißt der älteste Neffe meines Vaters. Schade, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Und wenn ich schon so denke und fühle, wie muss das nur für meinen Vater sein? Seit einem halben Jahrhundert war er nicht mehr bei den Verwandten. Hast du deine Familie nicht vermisst, will ich von ihm wissen. Warum bist du denn nie wieder in den Irak gefahren?
Als ich hier mich entschlossen habe, in Deutschland zu studieren, da waren meine Ziele, einmal im Jahr, mindestens 4 Wochen in Irak zu fahren, meine Heimat und meine Verwandte und meine Familie, ja, zu besuchen. Aber nach 6 Monaten, als ich in Deutschland war, wurde der Ministerpräsident umgebracht und da kam die Baath-Partei in der Regierung. Und ich habe schlechte Karten gehabt, weil ich gegen Baath-Partei bin. Da habe ich keine Chance gehabt, wenn ich meine alten Heimat nach einem Jahr besucht habe. Da durfte ich niemals aus dem Irak rauskommen. Und das hat sich alles bei mir summiert. Und da habe ich immer gehofft, wann wird es ruhiger, wann durfte ich meine alten Heimat, wann durfte ich meine Familie besuchen. Und das war nicht mehr möglich bei mir. Die irakische Regierung damals war sehr brutal. Da gibt es kein Gerichtsverfahren oder sowas. Ja. Wenn einer gegen die Regierung ist, wird sofort auf der Stelle erschossen.
Es war wohl eine Mischung aus Angst, Trauer, Hilflosigkeit, die dazu beigetragen hat, den Kontakt zum Irak abzubrechen. Auch für meine deutsche Familie war klar, Finger weg vom Irak, bloß nicht den Vater an die Heimat erinnern. Da ist gefühlsmäßig alles vermint. So schwiegen wir über den Irak. Und das Arabische verabschiedete sich gleich mit.
Wenn ich zurück nach Hause kam, Nachmittag, 18, 19 Uhr oder sowas, dann war es zu spät, habe ich die Kraft nicht, Arabisch mit meinen Kindern zu sprechen. Und dann sagte auch deine Mutter, ja, wozu braucht man Arabisch? Ja, wir leben hier in einem europäischen Land.
Eigentlich hatten es meine Eltern gut gemeint. Sie wollten mich nicht mit einer fremden Sprache verwirren. Dafür aber mit einem fremden Namen, Nael. Wie oft habe ich den schon buchstabieren müssen? Und als Kind habe ich ihn gehasst. Spätestens seit dem ersten Besuch beim Kinderarzt. Er wollte von mir wissen, wie ich heiße. Ich habe Nael gesagt. Er hat aber nur Nein verstanden. Der Kinderarzt wurde dann ziemlich sauer. Er dachte, dass ich ihm meinen Namen nicht sagen wollte. Danach habe ich ihn tatsächlich nie mehr sagen wollen. Warum Nael, will ich von meinem Vater wissen. Warum denn ein arabischer Name, wenn doch alles andere bei uns deutsch gewesen sein sollte?
Weil die meisten Araber, ja, die hier in Deutschland leben, ja, nennen ihre Kinder nach ihren, so in etwa, was in der Heimat ist. Ja. Stell dir mal vor, du heißt Wilhelm. Ja, und Nachname al-Saidi, Wilhelm al-Saidi, das passt nicht. Ja?
Seinen arabischen Stolz hat mein Vater zum Glück nicht vergessen. Dafür aber die Bedeutung meines Namens. Ist halt nur ein Name, meinte er immer. Damit lag er falsch. Erfahren habe ich das in einem Internetcafé in Essen. Kurz nach dem Uni-Abschluss war das. Der Laden hatte arabische Schriftzeichen auf der Scheibe. Beim Smalltalk an der Kasse hatte ich meinen Namen erwähnt und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich nicht gefragt worden, wie man den schreibt. Aus Neugier habe ich den Besitzer dann gefragt, ob er die Bedeutung kennt. Na klar, meinte er, ist doch ein beliebter arabischer Name. In Palästina gibt's total viele Niles. Plötzlich war ich froh. Endlich nicht mehr alleine mit meinem Namen. Und dann hat mir der Verkäufer auch noch die Bedeutung offenbart. Nile, das heißt so viel wie der, der etwas nach langer Mühe erreicht, der etwas bekommt, der, der etwas erzielt. Volltreffer. Nach 30 Jahren hat sich nun endlich das Rätsel um meinen Namen gelöst. Seitdem liebe ich meinen Namen und das Arabische. Und ich wollte es jetzt endlich lernen, und zwar von meinem Vater, persönlich. Auf einmal war ich meinem Vater nur noch dankbar für den Namen, den er mir geschenkt hatte. Schritt für Schritt bringt mir mein Vater Arabisch bei. Ich lerne zählen, das Schreiben, von rechts nach links. Geduldig übt er mit mir die fremden Laute. Ha, Ein, Qaf. Ich spreche nun tatsächlich die Sprache, die ich in diesem Haus nur als Kind für eine kurze Zeit gehört hatte und seitdem vermisst habe. Unsere Arabischstunden verändern auch meinen Vater. Er lacht jetzt anders, ist gelassener. Und mir kommt es vor, dass seine Augen mehr funkeln, wenn er mit mir Arabisch spricht. Am Wohnzimmertisch sitzt nicht mehr der Mann, den ich Papa nannte, nein. Das ist jetzt ein anderer Mann. Nach ein paar Tagen Arabischunterricht bringt er mir seinen Namen bei. Abui. So soll ich ihn nennen. Mein Vater auf Arabisch. Und ich bin für ihn von nun an Ibni, sein Sohn.
Sabah al-Khair.
Sabah al-Nur. كيف حالك؟
الحمد لله أنا كلش زين طيب. Mir geht's gut. أنا مجتهد. Ich bin bereit.
Mit jeder Lektion lerne ich auch meinen Vater besser zu verstehen, warum er manche Redewendungen verdreht oder Schwierigkeiten mit manchen deutschen Lauten hat, weil es sie im Arabischen gar nicht gibt. Mehr und mehr zeigt er mir von seiner arabischen Seite. Beim Schwarztee mit Kardamom erzählt mir Abui irakische Lausbubengeschichten. Wir reden über den muslimischen Glauben und über Traditionen im Irak.
Mach mal deine Fingernummer.
Wie heißt das, Schnippel?
Mach mal.
Abui zeigt mir eine seiner irakischen Spezialitäten. Lautes Schnipsen mit zusammengefalteten Händen. Als Kind hat mich das fasziniert und gleichzeitig geärgert, weil ich es nicht konnte. Nun ja, ich bin ja kein gebürtiger Iraker.
Jeder Iraker, vor allem Südirak, haben die alle... Beherrschen sie alles dieses hier, ja? Die singen und gleichzeitig auch hier oder mit dem Mund auch.
Ala dalona, ala dalona, hawal habayb wanil maluna, sa'adat al-satah wal-satah al-ali, nizat al-jizra wal-jizra al-wadi, ala dalona, ala dalona, hey!
Nach einem Jahr Arabischunterricht will mir mein Vater jetzt endlich das echte Leben im Orient zeigen. In den Irak wollen wir nicht fahren. Das finden wir zu gefährlich. 2008 buchen wir Tickets nach Kairo. Es ist für uns eine doppelte Premiere. Ich werde zum ersten Mal in ein arabisches Land fahren. Und mein Vater wird in seinen arabischen Kulturkreis zurückkehren. Nach 46 Jahren.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
Vor dem Abflug wird mein Vater nervös. Ich auch. Wird er die Reise verkraften? Für ihn ist es ja schließlich auch eine in die Vergangenheit. Und wird er mit der heutigen Alltagssprache zurechtkommen? Sein Arabisch ist ja immerhin in den 60er Jahren so etwas wie stehen geblieben. Abui betet auf Arabisch die erste Sure des Korans, dass Allah uns auf der Reise beschützt. Als Kind habe ich die Sure nie gehört, aber seit einem Jahr ist sie ein festes Ritual geworden, wenn wir am Küchentisch sitzen. Ein paar Tage vor Silvester 2008 landen wir nachts in Kairo. Zuerst meckert mein deutscher Papa noch über den unverschämten Taxifahrer und das ständige Gehupe. Aber am nächsten Morgen wacht in meinem Vater wieder Abui auf. Der Reisestress ist verflogen. Spätestens, als wir den Ruf zum Mittagsgebet hören. Von allen Seiten ertönt ein Gebet aus den Lautsprechern. Ich erkenne es. Es ist die Sure, die mein Vater immer zum Mittagessen betet. Abui und ich stehen mitten auf der Straße und liegen uns weinend in den Armen.
Das war traumhaft für mich, ja. Nach 45 Jahren das erste arabische Land besucht, das war für mich ein Paradies, ja.
ich war total überrascht von dir, dass du dich mit so vielen fremden Menschen unterhalten hast. So kenne ich dich gar nicht aus Deutschland.
Ja, ich sag schon, in arabischen Ländern gibt es keine. Die Menschen, die Bewohner, die sind keine fremd, die sind alle Brüder. Ja? Du darfst dich mit denen unterhalten, du fragen oder die fragen dich und so weiter. Da gibt es keine, ja, wie hier verkrampft oder sowas in Europa.
Abui ist jetzt wie ein Fisch, der lange in einer Pfütze lag und endlich wieder im Ozean schwimmen kann. Zusammen mit seinen Brüdern und Schwestern. Das Arabisch sprudelt nur so aus ihm heraus. Er flachst mit den Taxifahrern, erzählt an jeder Ecke, dass er aus dem Irak stammt und dass er stolz auf mich ist, weil ich jetzt Arabisch lerne. In Kairo wird das Bild von meinem Vater endlich komplett. Er lebt seine arabische Seite aus, die auch ich bei mir lange vermisst habe. Und Abui bleibt sich nun treu, auch was seine deutsche Seite betrifft. Das zeigt er mir vor den Pyramiden. Plötzlich fängt er an, laut auf Deutsch zu fluchen und klopft seine Lederschuhe auf einer Steinplatte ab. Verdammte Wüste, alles so staubig hier. Ja, so ist mein Vater. Ein Iraker, der nach Deutschland ging.
Wie würdest du dich denn jetzt beschreiben? Bist du Deutscher? Bist du Iraker? Was bist du?
Also meine Seele sagt, du bist immer noch Iraker, ja? Papiermäßig bin ich ein Deutscher.
Deutsch und Arabisch. Beides hat seinen Platz gefunden im Leben meines Vaters. Und auch in meinem. Wenn wir uns heute treffen, dann reden wir Deutsch, bei geschäftlichen Sachen und bei Alltagskram. Aber wenn es um Gefühle geht, dann gerne auf Arabisch, in meiner Vatersprache.
Abui. Nail al-Saidi hat von seinem arabischen Vater erzählt und wie er ihn vor 7 Jahren entdeckt hat, obwohl der eigentlich schon immer irgendwie da war.
D-Radio Wissen 100.